ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute
mit Nabila Tassi. Hallo und herzlich willkommen, Martin Kobler. Schön, dass Sie da sind, Herr Kobler.
Ja, ich freue mich sehr, dass Sie mich eingeladen haben. Danke, Herr Tassi.
Sehr gerne. Sie sind ehemaliger Diplomat. Sie waren bis 2019 im diplomatischen Dienst für die Bundesrepublik, aber auch auf verschiedenen Missionen für die Vereinten Nationen in der ganzen Welt unterwegs. Stationen gab es da wirklich viele, unter anderem Irak, Afghanistan, Westjordanland. Fangen wir mal von hinten an, Herr Kobler. Ihre letzte Station war als Botschafter in Pakistan. Haben Sie da eine Geschichte für mich?
Ja, die Geschichte ist, wie sich die Diplomatie geändert hat, zum Beispiel. Das habe ich in Afghanistan sehr deutlich gespürt. Und zwar, als ich vor über 40 Jahren angefangen habe im diplomatischen Dienst, da gab es noch keine Computer, Laptops, da gab es keine Social Media. Und wir haben dann aber entdeckt, dass die Social Media in der Diplomatie eine Rolle spielen. Also nicht nur der Kontakt zu den Premierministern, zu den Außenministern und zu den Offiziellen des Landes, sondern zu den Leuten. Und ich habe damals in Pakistan eine ziemlich aggressive oder offensive Twitter-Politik damals betrieben und habe das Land verlassen mit 350.000 Follower. Und habe auch schwierige Themen angesprochen, was natürlich Zulauf gebracht hat. Und das hat den Bekanntheitsgrad des Botschafters im Land auf eine Weise gesteigert, wie es vor 20, 30 Jahren nicht der Fall gewesen wäre.
Also bei uns im Land oder dort in Pakistan?
In Pakistan.
In Pakistan.
Wir machen ja, was wir Public Diplomacy nennen, also öffentliche Diplomatie, was es früher nicht gab. Das machen wir jetzt. Früher hatten halt Zeitungsinterviews gegeben, dann kamen Fernsehstudios dazu. Mhm. Aber mit den Social Media, mit den sozialen Medien, da können Sie an alle Menschen ran, die ein Smartphone haben. Und das war die Absicht. Und das war eigentlich eine ganz gute Sache. Man muss natürlich da ein bisschen vorsichtig sein, was man sagt oder nicht. Aber ich habe auch die Zustände im Landesinnern kritisiert. Und das hat diesem Account doch ziemlichen Zulauf gebracht.
Was ist damit passiert? Mussten Sie den abgeben, als Sie aus dem diplomatischen Dienst raus sind?
Das hat der Nachfolger übernommen. Also, und das ist heute,
Diplomaten-Account sozusagen.
Das war ein Diplomaten-Account.
Ihr persönlicher.
Nee, das war ein offizielles für die deutsche Botschaft, das Account. Und die Nachfolger haben das mit 350.000 übernommen. Ich habe schon lange nicht mehr nachgeschaut, hoffentlich weiterentwickelt.
Ja. Überhaupt hat sich, glaube ich, Ihr Berufsfeld verändert. Sie sind über 40 Jahren in den diplomatischen Dienst eingetreten. Wenn man mal zurückschaut, 1983, das war mitten im Kalten Krieg. Wenn Sie heute auf die Zeit zurückblicken, also was hat Sie damals angetrieben, Diplomat zu sein? Und wenn Sie jetzt heute nochmal anfangen würden, was würde Sie heute antreiben?
Also ich bin ja in Stuttgart geboren hier und bin zur Schule dann auch in Süddeutschland gegangen. Und ich wollte eigentlich schon immer in den diplomatischen Dienst, hat nicht 83 angefangen. Das war nicht die Enge des schwäbischen Umfelds, sondern das war die Neugier auf die Welt und auf andere Kulturen. Es war schon ein Jugendtraum und ich habe das dann zielstrebig durch das Studium auch verfolgt und habe mich dann beworben und bin dann auch genommen worden. Es war nicht so sehr der Wunsch, damals die Bundesrepublik zu vertreten, die alte Bundesrepublik da noch, sondern das war wirklich der Wunsch, raus in die Welt zu gehen und die Lage für manches besser zu machen. Und später hat sich das natürlich verstärkt, vor allem bei der UNO, wo man ganz andere Mittel hat, was für die Menschen zu tun.
Ist ja gelungen. Die Weltsituation hat sich allerdings auch ziemlich verändert. Wenn man damals guckt, hätten Sie gedacht, dass die Situation aus dem Kalten Krieg, als sie denn dann überwunden war in den 90er Jahren oder scheinbar überwunden war in den 90er Jahren, dass das irgendwann vielleicht nochmal auf uns zurückkommen würde?
Nee, das habe ich damals nicht gedacht. Wir waren froh, dass mit dem Kalten Krieg eine Periode zu Ende ging, die Konflikte beendet hat. Und das war ja damals die große Zeit nach dem Ende des Kalten Krieges der großen Friedensmission der Vereinten Nationen auch. Und sie haben ja einige der Stationen dann aufgeführt und da konnte ich dann dran teilnehmen. Das war ein Effekt des Kalten Krieges. Dass zum Beispiel Namibia, die Unabhängigkeit Namibias 1989 geklappt hat oder andere Regionalkonflikte wie Liberia beendet wurde, das war, weil dieser Widerspruch zwischen der Sowjetunion und den Amerikanern oder der westlichen Welt aufgehört hat und weil alle für eine begrenzte Zeit an gleichen Strang zogen. Und das hat sich wirklich leider jetzt wieder aufgelöst. Die Antwort auf die Frage ist nein. Mhm. Ich habe das nicht gedacht und nicht vorausgesehen und hätte es mir auch anders gewünscht.
Er war Sonderbeauftragter der UN in Afghanistan, Kongo, Libyen, deutscher Botschafter in Kairo und im Irak. Martin Kobler ist bei uns in SWR1, Leute. Herr Kobler, in dieser ganzen Zeit, die Sie in der Diplomatie tätig waren, was war da Ihre prägendste Erfahrung? Kann man das überhaupt so sagen?
Ja, das kann man in der Tat sagen. Als relativ junger Diplomat war ich in Jericho auf Posten. Das war ein ganz sensibler Posten. Das war nach den Oslo-Verträgen 1994. Und ich war dort von 1994 bis 1997.
Jericho, und das liegt im Westjordanland.
Jericho liegt im Westjordanland. Es gab ein Abkommen zwischen Israelis und Palästinensern. Und es begann eine Zeit der Hoffnung. Nicht nur für Israel und Palästina, sondern auch für den gesamten Nahen Osten. Wir erinnern uns vielleicht noch an den berühmten Handshake von Yasser Arafat, dem palästinensischen Präsidenten und Ex-Terroristen im Übrigen. Ja, im Rosengarten des Weißen Hauses mit Rabin, den Friedensnobelpreisen. Das war diese Zeit des Aufbruchs im Nahen Osten. Und die
waren
Deutschen.
Sie auch vor Ort, als Rabin erschossen wurde?
Ja.
Und die Zwischenfrage müsste kurz sein.
Völlig klar. Wir haben dort ein Büro aufgemacht. Also die deutsche Bundesregierung hat bei den Palästinensern mit Zuständigkeit für Westbank, Ostjerusalem und Gaza das Büro aufgemacht. Und es war mein Zuständigkeitsbereich und ich war damals so um die 40. Und in der Tat war das eine Phase der Euphorie bis 1996. Sie haben es erwähnt, die Ermordung von Rabin. Ich war da in Gaza zufällig bei einem Abendessen, das Yasser Arafat für Mario Soares gegeben hat, den portugiesischen Präsidenten, als wirklich alle Mobiltelefone brummten und als die Nachricht kam vom Tode von Rabin. Und wir sind dann alle schnell raus, bevor Israel die Grenzen zugemacht hat. Und wir waren ja mit Familie damals, haben in der Nähe von Tel Aviv gewohnt, sind am nächsten Tag mit allen Kindern, die auf einer Schule waren, natürlich in Israel, dann auf den Platz gegangen, der Könige, und haben da Blumen niedergelegt und Kerzen entzündet. Also das war eine sehr emotionelle Zeit im Auswärtigen Amt. Das war schon sehr, sehr beeindruckend.
Sie waren ja auch völlig oft dort, wo es Krisen gab. Also alles, was ich da aufgezählt habe, sind Länder, die wir vor allem mit Krisen verbinden. Kongo, Libyen, Afghanistan. Woran lag es? Haben Sie diese Orte gesucht? Oder man kann es nicht, ne? Sie haben ja gesagt, auf Posten heißt, da wird man hingeschickt.
Ja, also man ist uneingeschränkt versetzungsbereit. Wir sind da auf Posten. Und manche Kolleginnen und Kollegen ziehen natürlich Paris und Washington und London vor. Mich hat es dort zufällig nach Jericho verschlagen damals. Und ich bin dann in diesen Krisengebieten irgendwie hängen geblieben, ohne es zu wollen. Und mein großes Glück war, dass ich im letzten Drittel meiner Laufbahn zur UNO gewechselt bin und war dort natürlich typischerweise in Krisengebieten, weil die UNO gibt es nur in Krisengebieten und weniger in Paris oder anderen Orten. Ne? Und insofern habe ich da damals als stellvertretender Missionsleiter in Afghanistan angefangen, zu einer Zeit, die sehr wichtig auch für Afghanistan und die internationale Gemeinschaft war.
Stellt sich ja so ein Diplomaten eigentlich immer als Friedensverhandler vor, der Waffenstillstände verhandelt, versucht akute Krisen zu vermitteln. Ist man da vor allem Peacekeeper? Auch heute noch?
Naja.
Auch heute in einer Zeit, wo wir gefühlt uns alle verbal und auch faktisch aufrüsten, militarisieren und sagen, wir brauchen jetzt wieder militärische Stärke, weil es gibt Aggressoren auf der Welt.
Ja, das ist eine ganz wichtige Frage. Wie ist das Zusammenspiel zwischen den repressiven Mitteln, die man hat, und der Diplomatie? Und da war auch wieder ein Posten, auf dem ich war, sehr prägend. Nämlich das war der Posten des Leiters der größten Friedensmission, die die UNO hat, im Kongo. Mit über 20.000 Soldaten, die für den Schutz der Zivilbevölkerung da waren. Aber wir hatten, und das ist ein Novum bei der UNO gewesen, auch 3.000 Mann Interventionsbrigade mit aktivem Kampfauftrag. Also ich war sozusagen der kleine Kommandeur, da gibt es natürlich noch ein Militär, ein brasilianischer Drei-Sterne-General, der oberste Militär ist, aber ich war der politisch Verantwortliche für diese Mission und habe diese Einsätze dieser Interventionsbrigade, die aktiv Rebellen bekämpft haben mit Kampfhubschraubern, mit offensiver Gewalt, habe ich dort sozusagen befehligt und habe die Verantwortung getragen. Und habe da eben gemerkt, dass es sehr wohl ein Vorteil ist, 3000 Mann Soldatinnen und Soldaten zu haben und auf der anderen Seite die Diplomatie. Damals war der Ostkongo von Milizen beherrscht und wir haben diese Milizen bekämpft, haben ihnen diplomatische Angebote gemacht, aber natürlich immer mit der Drohung, dass wir sie bekämpfen, wenn sie sie nicht annehmen.
Also Sie würden sagen, in der Diplomatie ist das gar nicht so neu, das, was wir jetzt in der Gesellschaft ja durchaus heterogen und kritisch auch sehen, dass man so eine gefühlte Militarisierung erlebt, das haben Sie in der Geschichte Ihrer Tätigkeit immer wieder erlebt.
In der Geschichte meiner Tätigkeit erlebt, wenn wir an Afghanistan denken, war es natürlich ISAF, waren es die Truppen, die da waren und die Diplomatie auf der anderen Seite. Wir haben nicht nur in der meiner Geschichte, sondern es geht seit dem 30-jährigen Krieg so, dass man Kriege hat, die eigentlich nur durch Diplomatie beendet werden, aber die Kriege gehen weiter. In der Neuzeit, Libanon, das Abkommen von Taif, die Gewalt steigt sogar kurz vor dem Friedensabschluss. Und wenn wir jetzt an Gaza und Israel und diesen furchtbaren Konflikt dort denken, ist es auch so. Also es ist so, gerade in der Geschichte, nicht nur meiner persönlichen Geschichte, sondern in der Weltgeschichte. Dieses Zusammenspiel von Krieg und von Gewalt und Diplomatie ist ja ein durchgehender roter Faden.
Was macht Diplomatie aus? Das besprechen wir heute in SWR1 Leute mit dem langjährigen Diplomaten Martin Kobler. Ja, Diplomatie, das klingt nach Strippenziehen, nach Verhandeln im Hintergrund mit Macht und Politik. Sie haben aber mal gesagt, Herr Kobler, es gehe in Wahrheit um Menschen und Zuhören. Was bedeutet das konkret?
Ja, ich finde es wichtig, dass die Diplomatie mit allen Beteiligten in einem Konflikt spricht. Ich habe ja ein Buch geschrieben, Weltenbeben, was auch da Wert drauf legt, dass man mit allen spricht, vor allem in schwierigen Situationen. Diplomatie ist nicht nur Schönwetterdiplomatie, Pflege der Beziehungen zu Frankreich, zu dem Vereinigten Königreich, sondern das ist reinzugehen, da wo die Menschen sind. Und das war im Übrigen auch meine Motivation, dann in diesen Tätigkeiten was für die Menschen zu tun. Denken Sie an den Kongo, da werden ganze Dörfer überfallen, wie in diesem Film Blood Diamond mit Leonardo DiCaprio. So geht es dort wirklich zu, nur viel schlimmer und Sie sind hautnah dran. Also müssen Sie doch mit den Vergewaltigern, mit den Milizenchefs sprechen, zuhören. Was sind deren Interessen? Auch wenn Sie aus tiefstem Herzen das ablehnen, was Sie getan haben. Anderes Beispiel ist zum Beispiel Afghanistan.
Sie sind ja gerade raus aus dem diplomatischen Dienst, sind jetzt aber immer noch unterwegs und waren jetzt zum Beispiel gerade bei den Taliban.
Genau. Ja, ich bin Mitglied eines Clubs, der nennt sich, eine Nichtregierungsorganisation, nennt sich Diplomats Without Borders. Das ist wie Ärzte ohne Grenzen, nur für Diplomatie. Diplomaten. Genau.
Okay.
Ohne Grenzen. Wir sind eine weltumspannende Gruppe und haben eine Gruppe von 5 Diplomatinnen und Diplomaten, die nach Afghanistan gefahren sind, jetzt im April und Mai. Und haben mit den Taliban im Außenministerium gesprochen. Das sind Menschen, die eigentlich auf der schwarzen Liste des Auswärtigen Amtes stehen. Weil wir finden, dass Isolation auch bei der grundsätzlichen und dezidierten Ablehnung, was dort passiert, dass man mit diesen Menschen sprechen muss, weil es sonst nicht weitergeht. Jetzt haben wir mit Afghanistan natürlich wegen des demütigenden Rückzugs vor einigen Jahren haben wir ein besonderes Problem. Afghanistan darf man in der deutschen Politik eigentlich gar nicht so richtig erwähnen, weil es ein ungutes Gefühl ist.
Ein Schmerzthema.
Ein Schmerzthema ist das, ja. Aber deswegen ist es doch umso wichtig, wenn man etwas für Frauen tun möchte in Afghanistan, dass man jenseits der humanitären Hilfe politische Beziehungen unterhält oder zumindest Gespräche führt.
Warum müssen Sie dann als NGO, als Nichtregierungsorganisation dahin fahren? Warum macht das nicht die offizielle Diplomatie im Regierungsauftrag?
Die offizielle Diplomatie hat einen Sanktionsreflex. Also immer, wenn etwas sehr gegen unseren Strich geht, ja, sei es Völkerrechtsverletzungen, wie die Ukraine, den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, aber auch gravierende Menschenrechtsverletzungen, dann werden Sanktionen verhängt und es wird praktisch ein Diplomatieverbot hier ausgesprochen. Und deswegen macht die offizielle Seite der Bundesregierung, der Europäer, da relativ wenig, außer humanitäre Hilfe. Humanitäre Hilfe muss immer sein, es sei denn, es geht um so Lieblingsthemen wie Migration.
Was ist da?
Naja, da will der Innenminister Afghaninnen und Afghanen abschieben nach Afghanistan, kann das aber nur, wenn er Kontakt zu den offiziellen Afghanen hat.
Ja.
Und das war neulich auch der Fall. Und die Taliban haben dann verlangt, dass 3 Diplomaten hier in Deutschland stationiert werden. Dann geht das wieder.
Ja.
Also wenn das in unserem Interesse liegt, dann geht das. Und ansonsten wollen wir an das Thema Afghanistan nicht so richtig ran.
Sie sprechen ja auch in Ihrem Buch oft darüber, dass Europa und auch Deutschland einen Glaubwürdigkeitsverlust diplomatisch erlitten hat aufgrund solcher Beispiele? Doppelmoral?
In der Tat, Doppelmoral, das ist Afghanistan, das ist die Wahrnehmung der Krisen in der Welt, ja, dass wir das ungerecht und ungleich verteilen. Jetzt wird wieder Sudan so langsam, was ja die größte humanitäre Katastrophe auf der Welt gerade ist, wird jetzt wieder Thema, weil die Truppen von Hemeti jetzt Al-Fashar eingenommen haben und dort Massaker jetzt, wo wir zusammen sprechen, da stattfinden. Ja? Da macht weder die europäische noch die Bundesregierung hat darauf Wert gelegt, dass man schon präventiv an diesen Konflikt rangeht, dass man mit einer Friedenstruppe da rangeht, auch robust. Und hier kommen wir wieder auf das Militärische und auf das Robuste einer Diplomatie zu sprechen. Man kann nicht mit diesen Menschen nur reden. Man muss auch schon militärische Mittel einsetzen.
Von der UN gibt es da Appelle? Ja, also die Gewalt möge doch jetzt bitte enden und die RSF, also diese Miliz, die dort gerade jetzt aggressiv ist, die müsse sich für ihre Taten verantworten. Wie viel Widerhall, das haben wir ja oft gehört in letzter Zeit, Appelle von der UN, wie viel Widerhall findet das eigentlich überhaupt noch in solchen Krisenregionen?
Ja, diese Inflation der Appelle ist wichtig, um Völkerrecht zu bilden. Aber für die Menschen, die dort vergewaltigt, die dort erschossen werden, wo Hunger als Waffe eingesetzt wird und schon immer eingesetzt wurde, denken wir auch an Tigray, ja, vor 2 Jahren, wo die internationale Gemeinschaft relativ wenig getan hat, aber jetzt auch im Sudan. Also zu Ihrer Frage, Appelle sind gut, aber es müssen natürlich auch Taten folgen. Und da wieder die Robustheit, da muss geworben werden dafür, dass diese Konflikte ein Ende finden. Das macht man normalerweise mit einer UNO-Mission, auch einer robusten. Wir haben über das Beispiel Kongo gesprochen. Das macht man mit Diplomatie. Das macht man aber auch damit, dass man mit diesen Leuten redet und sie nicht marginalisiert und sie in die Isolation treibt, weil man muss mit ihnen reden, nur dann werden Appelle auch fruchtbar sein.
Der ehemalige Diplomat Martin Kobler ist zu Gast in SWR1, Leute. Ja, und ganz aktuell sehen wir es ja in den Schlagzeilen, Herr Kobler, eine diplomatische Verwerfung. Der Bundesaußenminister Johann Wadephul von der CDU, das ist der oberste Diplomat des Landes, der hat seine geplante China-Reise kurzfristig abgesagt. Übersetzen Sie uns das mal bitte in die diplomatische Sprache. Was war da los?
Ja, es war Folgendes los, dass Herr Wadephul Äußerungen getan hat zu Taiwan, zur chinesischen Politik, die China, dem offiziellen China nicht gepasst haben. Dann war eine Reise geplant, man bereitet diese Reise vor, wir haben dort eine sehr aktive Botschafterin, die setzt sich zusammen mit den Menschen im Außenministerium, mit dem Protokoll und dann wird ein Wunschzettel abgegeben, wen hätte Herr Wadephul denn gerne getroffen? Und da kam keine Antwort, außer einem Treffen mit dem Außenminister. Aber Herr Wadephul hatte eine große Wirtschaftsdelegation auch dabei. Er wollte natürlich auch Leute aus der Wirtschaft treffen, den Wirtschaftsminister wegen des Problems der Lieferketten, wegen der seltenen Erden, die ja China kontrolliert und bewusst einsetzt. Das ist natürlich das Thema, der Elefant im Raum. Und das wollte Herr Wadephul besprechen, er hat keinen Termin bekommen. Und dann hat er, finde ich, völlig zu Recht die Reise abgesagt. Und hat gesagt, dass mich abgesagt, wir sagen übrigens in der Diplomatie nie Dinge ab, sondern wir verschieben. Ja, wir sagen, wir verschieben diese Reise, solange bis die Zeit reif ist und wir mit den Gesprächspartnern sprechen können. Jetzt ist es, hat er den Ball nach China gespielt und jetzt ist es an den Chinesen zu kommen und zu sagen, wann er kommen kann.
Gab ja unterschiedliche Reaktionen darauf und darauf lässt sich ja auch gut festmachen, was ist Diplomatie? Also die einen sagten zum Beispiel Adis Ahmetovic, also außenpolitischer Sprecher der SPD, der hat gesagt, Zitat, es sei kein gutes Signal, jetzt nicht nach China zu fahren. Agnieszka Brugger von den Grünen hat genau das Gegenteil gesagt, hat gesagt, man darf sich von China nicht rumschubsen lassen, man muss jetzt klare Kante zeigen. Ich sehe, Sie sind eher bei Letzterem.
Ich bin eher bei Letzterem, aber jetzt nicht wegen klare Kante, sondern wir sind ja Herr Wadephul deutsche Interessen in der Diplomatie. Er ist ja nicht bei der UNO. Als UNO hätte ich gesagt, fahr hin. Als deutscher Außenminister würde ich auch, wenn ich ihn beraten könnte, sagen, jetzt ist Schluss, die Reißleine ziehen.
Also Sie hätten auch gesagt, der Antonio Guterres, der UN-Generalsekretär, hätte nach Israel fahren müssen, nachdem er zur Persona non grata quasi erklärt wurde, als er gesagt hat, der 7. Oktober 2023, das geschieht in einem Kontext.
Man kann darüber streiten, ob das richtige Timing war, unmittelbar nach den furchtbaren Terroranschlag der Hamas in Israel zu sagen, naja, Das geschah in einem Kontext. Das klingt so ein bisschen entschuldigend, so war es aber nicht gemeint. Er wurde daraufhin zur Persona non grata erklärt. Ja, wenn ich ihn hätte beraten können, habe ich gesagt, setz dich ins Flugzeug und flieg dahin. Der Charme bei der UNO ist, dass man sowas machen kann. Als Nationalstaat können sie es nicht machen, aber als UNO-Chef können sie das machen. Selbst wenn sie keine Landegenehmigung, dann drehen sie um, versuchen es später nochmal.
Kommen wir nochmal zurück kurz zu Thema China. Was sagt denn jetzt dieses aktuelle Ereignis mit der Reiseabsage des Außenministers über den Blick, den China auf Deutschland aktuell hat?
China blickt auf Deutschland als Nationalstaat und nicht als im Europäischen Verbund befindlich. Und insofern versucht es jetzt, die Machtmittel, die es hat, gegenüber Amerika und gegenüber Deutschland oder Europa, nämlich die Lieferketten, als politisches Mittel zu nutzen, ihre Interessen durchzusetzen. Und das, finde ich, das ist eine Sache, da haben wir natürlich auch geschlafen, muss ich sagen. Andere Länder wie Japan haben Chips für mehrere Jahre eingelagert. Südkorea. Das sind Länder, die nicht davon betroffen sind, von dieser chinesischen Politik Lieferketten zu unterbrechen, weil die Industrie, weil der Staat vorgedacht hat und hat seltene Erden gelagert auf Vorrat. Die Deutschen.
Man könnte auch andersrum sagen, wir haben unsere Lieferketten optimiert.
Wir haben unsere Lieferketten.
Lagerbestände angelegt.
Ja, das sagt die Industrie, aber deswegen sind wir jetzt da, dass in der Situation, wo die Bänder stillstehen, weil wir keine Lagerbestände hätten. Es ist doch absehbar. Es war doch seit 10 Jahren absehbar. Spätestens seit Trump 1, von denen die Chinesen ja gelernt haben, wie man sowas macht. Sie haben ihn ja nur abgekupfert, dass wir in so eine Situation kommen. Also dieses Vorausdenken der Wirtschaft, aber auch der Bundesregierung, strategische Reserven für seltene Erden in Deutschland oder in Europa, man kann es so europäisieren, anzulegen, finde ich, ist ein Versagen der deutschen Industrie, aber auch der deutschen Politik.
SWR1, Leute, mit dem Ex-Diplomaten Martin Kobler. Wir sprechen über die Weltordnung, die Kopf steht. Geopolitik wird gerade neu geordnet. Wer ist schuld dran, Herr Kobler? Sind es Trump, Putin und Xi Jinping?
Also den Begriff Schuld, den würde ich hier nicht so verwenden. Ja, es gibt natürlich Rahmenbedingungen und das sind diese drei, ich nenne die in meinem Buch Muskeltiere.
Da kommt schon der Diplomat durch.
Aber Schuld, ich würde da eher von Kausalitäten sprechen, ja, aber Schuld ist ein unpassender Begriff hier. Wir müssen mit dieser Situation zurechtkommen. Und diese drei Personen sind eben da, sie schütteln das System durcheinander und das ist die Stunde Europas.
Mhm. Aber gehen wir doch mal zu den Kausalitäten. Also wenn Sie jetzt die aktuellen Konflikte anschauen, in der Ukraine, im Nahen Osten und sonst wo, Sie haben da ja vorne auch eine schöne Karte, die ist leider sehr rot. Also es gibt, glaube ich, über 60 aktive Konfliktherde aktuell weltweit. Wenn Sie da mal drauf schauen, haben Sie da manchmal den Eindruck, dass die klassische Diplomatie doch im größeren Zusammenhang an ihre Grenzen gestoßen ist?
Sie stößt an ihre Grenzen, ist aber nicht überflüssig, und es wird darauf ankommen, dass man, und da würde ich den Begriff Schuld wieder ersetzen, dass man die internationalen Regeln, auf die wir uns geeinigt haben, einhält. Das ist die UNO-Charta, die aus der großen Katastrophe, Menschheitskatastrophe des Zweiten Weltkriegs hervorgegangen ist. Da steht doch alles drin. Da steht drin, dass man andere Staaten nicht überfallen darf, und Putin hat das verletzt. Ja. Schuld hin oder her, da stößt in der Tat gerade die Diplomatie an Grenzen, weil wir einen Isolationsreflex, einen Sanktionsreflex haben und weil Diplomatie da relativ wenig Rolle spielt. Aber das beginnt doch in den Köpfen. Warum fliegt Herr Merz nicht nach Moskau? Frage. Ja.
Sollte er?
Ich finde, als Herr Scholz mal mit Putin in seinen letzten Tagen telefoniert hat, hat er von der konsolidierten deutschen Presse eine über die Rübe gekriegt. Ja? Warum kann Herr Scholz nicht mit Putin telefonieren? Warum kann sich Herr Trump nicht mit Putin treffen? Man muss mit den Gegnern sprechen, man muss mit seinen Feinden sprechen, sonst geht es nicht zu Ende.
Was heißt denn konsolidiert in diesem Zusammenhang? Ist mir gerade aufgefallen, dieser kleine Zusatz. Konsolidierte Presse. Was meinen Sie damit?
Die Leitmedien, sagen wir mal.
Waren alle gleicher Meinung sozusagen.
Ja, man hört manchmal in den Leitmedien nur eine Stimme. Also in den öffentlichen, aber auch den Printmedien hört man manchmal nur eine Stimme, die eigentlich die Linie, Putin zu isolieren, richtig finden. Und wenn wir mal Talkshows haben, wo Frau Schmalz-Krone auftaucht oder andere, dann sind das Talkshows, wo man das Gefühl hat, dass diese Meinungen nicht willkommen sind. Also ja, mit Putin zu sprechen, mein Ansatz, vor allem seit ich in der UNO sozialisiert wurde, ist eben, dass man mit seinen Feinden spricht, egal was sie begangen hat. Deswegen ist der Begriff Schuld auch nicht so richtig hilfreich.
Auch wenn man negative Erfahrungen gemacht hat, also es wird ja immer wieder gesagt, Trump spricht ja zum Beispiel, Donald Trump spricht immer wieder mit Putin, immer wieder wird aber gesagt, der Putin führt ihn eigentlich an der Nase lang.
Ja.
Sollte das irgendwann dazu führen, dass man sagt, vielleicht sprechen wir dann auch einfach nicht mehr?
Es muss immer die Sanktionen geben, auch Isolation, auch lange Phasen, wo nicht gesprochen wird. Aber der Faden darf nie abreißen. Der ist im Kalten Krieg nie abgerissen. Es gab immer rote Telefone. Wir haben das heute, glaube ich, nicht mehr. Wer spricht eigentlich noch mit den Russen? Sprechen die Geheimdienste noch zusammen? Sprechen die Militärs noch zusammen? Alles das waren doch Dinge, die im Kalten Krieg funktioniert haben.
Na, da wird ja als Argument immer angeführt, ja, wir wollen ja Diplomatie, aber der Putin und Russland will keine Diplomatie. Kaufen Sie das?
Ich würde sagen, probieren. Und das ist aus langer, langer Erfahrung. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. In Libyen, in Tripolis, hatten wir 23 Milizen. Die meinten, sie würden obsiegen über die Regierung, die von der UNO unterstützt wurde. Also bin ich zu den Milizenführern, wo immer sie waren, in Istanbul, im Nahen Osten hin und habe versucht, sie zumindest zu einer neutralen Stellung, dass sie nicht gegen unsere UNO-Interessen, gegen die Regierung in Tripolis agieren, sie angreifen und sie beschießen. Das hat einmal nicht geklappt, zweimal nicht geklappt, manchmal sogar 10-mal nicht geklappt und das 11. Mal hat es geklappt. Also es ist, natürlich wollten die nicht sprechen ursprünglich. Es gab auch die, die nicht mit mir sprechen wollten. Okay, dann hat man es nochmal probiert.
Ja. Also immer wieder versuchen. Diplomatie ist immer wieder gegen den, auch immer wieder mit dem Kopf gegen die Wand.
Immer wieder versuchen, das kann die UNO-Diplomatie natürlich besser, weil sie sich Misserfolge erlauben darf. Eine nationale Politik, eine Bundesregierung, die wieder gewählt werden möchte, darf sich nicht zu viele Schnitze erlauben. Die UNO, und das ist der Mehrwert der Vereinten Nationen, deswegen empfinde ich es als persönliches Glück, dort gearbeitet zu haben, darf versagen, sie darf hinfallen, sie muss wieder aufstehen und neu probieren.
SWR1, Leute, mit Ex-Diplomat Martin Kobler. Herr Kobler, wir haben gerade über die Vereinten Nationen gesprochen und über Diplomatie, Gesprächskanäle immer offen halten, immer hingehen. Und die UN, haben Sie gesagt, die kann sich auch mal einen Misserfolg leisten. Sie hat sich aber sehr viele Misserfolge geleistet und viele sagen, die Autorität der Vereinten Nationen ist bis auf Appelle im Grunde genommen ziemlich wirkungslos. Liegt es an der Struktur?
Dem stimme ich völlig zu. Es liegt an der Struktur, aber es liegt auch an der Führung. Es liegt an dem, was die Menschen, die Führung, aber auch die Mitgliedstaaten aus der UNO machen. Die UNO ist entstanden aus den Trümmern des Zweiten Weltkrieges 1945. Wir haben gerade 80 Jahre UNO-Charta, die ist am 24.10. letzte Woche in Kraft getreten, vor 80 Jahren. Und da stehen eigentlich das Zusammenleben der Staaten, die natürlich jetzt angewachsen ist, auf 193 steht da drin. Ich stimme Ihrer Kritik völlig zu. Die UNO ist in die Irrelevanz abgedriftet. Sie hat ein Glaubwürdigkeitsproblem, weil sie Werte hat, die sie andererseits nicht durchsetzen kann. Das liegt in der Hauptsache aber nicht nur an den Strukturen. Die UNO kann mit den Strukturen, die sie jetzt schon hat, sehr viel mehr machen. Beispiel: Der Generalsekretär hat das Recht, nach Artikel 99 der UNO-Charta selbst den Sicherheitsrat zu befassen. Also, er hat gesehen, es gibt Manöver an der Grenze zur Ukraine vor einigen Jahren. Er hätte den Sicherheitsrat damals schon konfliktpräventiv befassen können, hat er aber nicht gemacht. Also die Führung hat eine Möglichkeit. Anderes Beispiel: Jeder Richter muss sich wegen Befangenheit ablehnen lassen, wenn er selbst involviert ist in einen Gerichtsprozess. Ich habe mich immer gefragt, warum darf Russland eigentlich ein Veto einlegen in Resolutionen, die sich mit russisch-ukrainischem Konflikt befassen? Und auch da gibt die Charta eine Antwort. Russland kann ausgeschlossen werden von der Abstimmung Und dann wäre der Sicherheitsrat relevanter gewesen, weil Russland ist Konfliktpartei. Und so könnte ich noch mehrere Beispiele, wo man nicht mal die Charta ändern muss und nicht an die Strukturen rangehen muss, man muss es nur machen. Und das bedeutet politischer Wille und Führung innerhalb der Nation, aber auch das Bewusstsein in den Staaten, dass man die UNO als Faktor benutzen kann.
Ja, ich formuliere es mal noch ein bisschen anders. Also man kann die Struktur anwenden, um weiterzukommen. Kann man sie auch verändern? Also ist diese Ordnung mit den fünf großen Vetomächten noch zeitgemäß oder müssen da eigentlich andere Eingang finden, zum Beispiel auch Afrika, der afrikanische Kontinent?
Also die UNO-Struktur ist absolut unzeitgemäß. Ich glaube, da stimmen wir alle zu.
Also es braucht eine Reform der Struktur.
Ja, aber auch das ist in der Charta angelegt. Da gibt es diesen berühmten Artikel 109, der besagt, 1945 ist die UNO gegründet worden. Spätestens 10 Jahre nach der Gründung soll eine Revisionskonferenz stattfinden. Man wollte mal ausprobieren, ob das System so funktioniert. Sie hat nie stattgefunden. Nicht 1955, nicht 1965, bis heute nicht. Ich finde es sehr wichtig, um dem globalen Süden mehr Mitsprache zu geben, dass diese Strukturen geändert werden. Wenn man nicht an den Sicherheitsrat so schnell rankommt mit einer Sicherheitsratsreform, dann gibt es andere Möglichkeiten. Warum kann nicht die Generalversammlung mit 2/3 Mehrheit ein Veto des Sicherheitsrats überstimmen? Auch das wäre was, was man in so eine Charta-Änderung, in eine Charta-Änderung verpacken könnte. Also es gibt, wenn man denn will, wenn der politische Wille da ist, gibt es eine Fülle von Möglichkeiten, aber man braucht eine Führung, auch Generalsekretär. Ich hoffe, der nächste Generalsekretär wird eine Generalsekretärin Nummer 1 und nimmt diese Führung auch ganz offensiv wahr.
Antonio Guterres macht es nicht. Zu wenig Wille da für Veränderung?
Also es gab bessere Generalsekretäre. Ich finde, Antonio Guterres könnte sehr viel aktiver sein. Er hätte im Ukraine-Konflikt schon sehr viel aktiver sein können, die Sache politisch anzugehen. Sie haben schon erwähnt, sehr viele Deklarationen, aber es steckt da wenig dahinter. Das Generalsekretariat und der Generalsekretär ist dafür verantwortlich, dass Friedensmissionen abgebaut werden in einer Welt, wo wir mehr und mehr Konflikte haben. Und diese Karte, auf die Sie angesprochen haben, in dem Buch mit den 60 Konflikten, das wird weitergehen. Es wird mehr Konflikte geben, wenn es so weitergeht. Insofern, die UNO ist unverzichtbar, aber sie braucht Führung. Mein Generalsekretär war ja Ban Ki-moon, der unterschätzt war in seiner Effizienz. Für uns Missionsleiterinnen und Missionsleiter bei der UNO war der ideale Generalsekretär. Das muss man schon sagen. Er hat uns immer gesagt, act, don't ask. Ja, mach einfach und frag nicht so viel das Hauptquartier.
SWR1, Leute, heute Vormittag mit dem Ex-Diplomaten Martin Kobler. Viele, viele Zuschriften haben wir von den SWR1-Hörerinnen und Hörern zum Thema UNO von Randolf Gessler aus Marbach am Neckar. Der schreibt uns häufiger mal, wenn man mich fragt, wer in den letzten 30 Jahren der beste Generalsekretär war, dann nenne ich eindeutig Kofi Annan. Ich habe ihn als sehr besonnen in Erinnerung und er fand stets die richtigen Worte. Und Herr Gessler denkt, Kofi Annan hat so manches verhindert, was uns sonst auf die Füße gefallen wäre. Stimmen Sie da überein, Herr Kobler?
Da hat der Hörer recht. Kofi Annan hat natürlich einen dunklen Flecken und das war der Genozid in Ruanda, wo er die UNO-Truppen zurückgezogen hat und innerhalb von 3 Monaten sind 800.000, 900.000 Tutsis abgeschlachtet worden in einem Genozid. Er ist dann später Generalsekretär geworden, aber das knüpft so ein bisschen an, was wir vorhin besprochen haben. Ja, er ist vor dem Irakkrieg zu Saddam Hussein gefahren. Wohl wissen, dass die Chancen, dass er von Saddam Hussein irgendetwas erreicht, gering sind. Es kam dann zum Krieg hinterher. Der damalige Außenminister Joschka Fischer war regelmäßig in Kontakt mit ihm. Ich war damals sein Büroleiter und durfte immer die Gespräche mithören mit Kofi Annan. Es war wirklich einer der Großen. Aber wenn Sie mich fragen, der Größte war eigentlich der zweite Generalsekretär, der Kammersköld, der die UNO wirklich zur Relevanz geführt hat. Da gab es zum Beispiel Friedenstruppen während der Suezkrise 1956, die nicht der Sicherheitsrat beschlossen hat, sondern die Generalversammlung mit existierender Charta.
Das sagen Sie jetzt aber nicht, weil Sie die nach ihm benannte Auszeichnung dieses Jahr erhalten haben.
Nein, sondern die Auszeichnung wurde nach ihm benannt, weil er wirklich einer der Größten war.
Sie haben gerade gesagt, Ruanda, das ist der dunkle Fleck, auch in der Geschichte der UNO. Dort hat man einen Völkermord nicht verhindert, obwohl man mehr hätte tun können. Wird der Gaza-Konflikt, der Krieg in Gaza als Folge des 7. Oktobers ähnlich in die Geschichtsbücher eingehen?
Das glaube ich nicht, weil wir sind weiter inzwischen. Es gibt den Internationalen Gerichtshof. Ich vermeide das Wort Genozid. Das mögen andere feststellen, vor allem die Richterinnen und Richter des Strafgerichtshofs. Netanyahu ist ja angeklagt, ein Verteidigungsminister ist auch angeklagt. Und die Völkermordkonvention, die Verbrechen gegen die Menschlichkeit sanktioniert, die stammt ja aus den 40er Jahren auch. Das ist auch ein Effekt des Zweiten Weltkrieges gewesen. Und das mögen die Richter dann möglichst schnell entscheiden. Ich sehe in dem ganzen Nahostkonflikt jetzt kein Versagen der UNO, weil die UNO nie eine starke Stellung hatte, bis auf Humanitäres. UNRWA, das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen. Aber die UNO hatte nie eine operative Funktion. Die Israelis haben die UNO auch immer abgelehnt als Vermittler.
UNRWA wurde von Israel immer wieder gesagt, sei von der Hamas durchsetzt.
Es waren in der Tat auch 9 oder 10 UNRWA-Mitarbeiter an diesen furchtbaren Terroranschlägen beteiligt. Allerdings muss man auch sagen, es gibt 13.000 UNRWA-Mitarbeiter. Also man muss es schon ein bisschen ins Verhältnis setzen. Man muss diesen Nahostkonflikt an den Wurzeln packen. Das macht Trump nicht, das machen die Israelis nicht und das macht die jetzige palästinensische Führung auch nicht. Da bin ich ebenso kritisch. Insofern, das ist aber ein eigenes Thema.
Die Rolle Deutschlands wird sehr kritisch betrachtet in diesem Konflikt, als dass man sich doch zu lange an der Seite Israels gehalten hat und dann zu spät sozusagen Kritik geübt hat. Teilen Sie das?
Ich finde, die Frage, wie sich Deutschland verhalten hat, haben Sie völlig recht. Deutschland ist ein Bremser in der Europäischen Union. Wir haben uns nie den EU-Sanktionen gegen Israel angeschlossen. Und das wird dann
immer. Die in Kraft getreten sind, muss man auch dazu sagen.
Genau. Ja, und das wird immer auf die Staatsräson eben zurückgeführt, dass es ein Begriff, der recht schwammig ist, aber von dem ich meine, er hat einerseits seine Berechtigung, andererseits kann Staatsräson Völkerrecht und das Grundgesetz nicht aushebeln. Meine Staatsräson ist auch das Grundgesetz, ist auch das Völkerrecht. Da kann man im Rahmen des Völkerrechts jetzt so und so entscheiden. Wenn man aber sieht, dass die Verhältnismäßigkeit bei der Reaktion auf die Hamas-Terroranschläge in Israel überschritten ist, dann muss man auch zur Konsequenz, das hat die Bundesregierung ja gemacht, schreiten und zum Beispiel Waffen nicht mehr liefern, die zu völkerrechtswidrigen Massenverbrechen in Gaza eingesetzt werden. Und dass das existiert, ich glaube, das ist inzwischen allgemeine Meinung. 90% sämtlicher Energie- und Wasserversorgungunternehmen sind zerstört. 70% der Opfer waren Kinder und Frauen. Und das ist wirklich jenseits jeglicher Verhältnismäßigkeit. Und deswegen sage ich ja, Staatsräson verpflichtet auch, dass man nicht eine Regierung unterstützt, die Sicherheit Israels letztlich nicht befördert. Wir müssen auch alles tun, die Sicherheit Israels zu gewährleisten, aber auch alles unterlassen, was die Sicherheit Israels gefährdet.
Und das war in dem Fall der Fall. Welchen historischen Nachhall, das sollten wir vielleicht jetzt noch klären, wird das denn haben? Also diese Haltung Deutschlands in diesem gesamten Kapitel des Nahostkonflikts, diesem besonders grausamen Kapitel mit dem Terrorangriff der Hamas 2023 im Oktober und dem nachfolgenden Krieg in Gaza.
Nun, die Terroristen von morgen werden heute geboren. Wenn es nicht gelingt und wenn es den Deutschen, den Europäern, wir müssen das wirklich einbetten in eine europäische Politik, wenn es nicht gelingt, den Gazastreifen zügig aufzubauen, eine Perspektive zu schaffen, letztlich müssen die Mauern fallen, letztlich muss die Grenze fallen. Als ich dort in den 90er Jahren gearbeitet hatte, gab es keinen Zaun. Dort ist man nach Gaza reingefahren. Als ich das erste Mal noch früher in Gaza war, hat man ein Taxi in Ost-Jerusalem genommen, ist nach Gaza gefahren. Und die Gaza-Bevölkerung ist nach Jerusalem und nach Israel gefahren, haben dort gearbeitet.
Das scheint aber gerade sehr weit weg.
Das scheint sehr weit weg, aber das ist die Aufgabe. Und wenn man Staatsräson, Sicherheit Israels ernst nimmt, muss man am Friedensprozess arbeiten. Und zu sagen, wir erkennen jetzt noch keinen palästinensischen Staat an, ist nicht die richtige Linie.
Wir sind bei SWR 1, Leute, mit dem Ex-Diplomaten Martin Kobler. Die EU, Deutschland ist Geldgeber, ist jemand, der sich engagiert hat im Nahen Osten mit politischen Appellen, war beteiligt am sogenannten Nahostkonflikt. Aber jetzt, als der Friedensvertrag geschlossen wurde, wenn man da die Bilder sich anschaut, dann sieht man irgendwie, hat man da nur die Rolle eines Zaungastes eingenommen. Warum? Wo ist das politische Gewicht, das diplomatische Gewicht der EU und auch Deutschlands geblieben?
Darauf gibt es zwei Antworten. Natürlich sind es die Amerikaner und es ist Trump, die den größten Einfluss auf Israel haben und nicht Europa. Seit dem Terroranschlag im Oktober haben die Amerikaner 21,4 Milliarden Dollar an Waffen geliefert an Israel. Das heißt, diese Zerstörungen in Gaza, das ist und der ganze Krieg ist mit amerikanischer Hilfe gemacht worden. Und insofern haben die Amerikaner, wenn Herr Trump Netanyahu anruft oder sich mit ihm trifft, hat er ein sehr viel größeres Gewicht als Europa. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass Europa irrelevant hier war. Wir haben nur nicht den politischen Willen hier auch zu agieren. Und das liegt an der Zerstrittenheit Europas. Das ist das zweite Argument. Wir haben Orban, wir haben die Slowakei, wir haben die deutsche Bremserfunktion, gerade im Nahen Osten. Das macht natürlich eine Konsens. Bildung sehr viel schwieriger.
Ja, wir haben aber auch Bevormundung, wir haben eine Werteobrigkeit, die man ausstrahlt und anderswo, vor allem im globalen Süden. Wir haben die Doppelstandards, die Sie vorhin angesprochen haben. Also man kann mal feststellen, die EU und auch Deutschland sind haben diplomatisch jetzt an Gewicht verloren. Wie kann man es ändern? Also wie kann man Einigkeit herstellen? Wie kann man das diplomatische Gewicht erhöhen in einer Welt, die sich gerade verändert, mit globalen Playern, mit China, mit Russland, mit USA, die jetzt gerade eher nach dem Recht des Stärkeren vorgehen?
Ja, in der Tat. Ich will das jetzt aber nicht so stehen lassen, was Sie sagen mit Europa. Europa ist für mich, und ich bin ja Jahrgang 53, nach dem Krieg, das größte Friedensprojekt, was die Menschheit gesehen hat. Und das hat durchaus eine Vorbildfunktion für andere Staaten, für andere Gruppen von Staaten im globalen Süden. Also Europa als Friedensprojekt, als Vorbildfunktion ist nach wie vor sehr wichtig. Aber natürlich sind wir Zaungast und ich teile diese Analyse. Und deswegen ist es wichtig, wie kommt Europa wieder zu einer stärkeren Position und kann mit den Dreien da wirklich auf Augenhöhe auch mitspielen. Das ist übrigens auch Thema des Buches. Wir haben jetzt eine Chance, dass Europas Strahlkraft als größtes Friedensprojekt wieder an Fahrt gewinnt. Dazu braucht es Folgendes. Erstens mal eine Strategie und eine Vision. Ich meine, so sehr ich Helmut Schmidt schätze, ja, ich finde, der Satz, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen, der war fehlplatziert. Man braucht eine Vision.
Aber sehr griffig.
Sehr griffig, aber es macht den nicht richtiger. Ja? Man braucht eine Vision, man braucht eine Strategie. Und ich habe mich immer gefragt, wir haben übrigens vorher von China und den seltenen Erden gesprochen und der mangelnden Lagerhaltung. Ich habe ja im Kongo gedient. Der Kongo produziert 90% des Weltkobaltbedarfs und 40% des Weltkoltanbedarfs. Warum kann nicht die EU, und ich habe das damals angeleiert, hätte die EU vor 15 Jahren schon begonnen, diese Ressourcen strategisch zu nutzen und die illegalen Minen, die über Ruanda nach China zur Veredelung ausgeführt werden, die illegalen Minen legalisiert. Wir haben das gemacht von der UNO, ohne Mandat im Übrigen. Dann wäre die Welt heute vielleicht ein bisschen anders. Die EU hätte das machen können, so wie zum Austrocknen der Konflikte in Westafrika der Kimberley-Prozess auf die Beine gestellt wurde. Sie finden heute praktisch keine illegalen Diamanten mehr. Also man hätte diese Ressourcen nutzen können, aber jetzt wieder auf Augenhöhe im Austausch zu Bildung. Ich gehöre seit einigen Jahren einer Gruppe an, die eine Minenuniversität im Kongo vorantreiben will. Außer einer Grundsteinlegung ist da bis jetzt nichts passiert. Also solche Dinge, Strategie, Vision, Führung und ganz wichtig, mehr Integration in Europa, um diesen Zentrifugalkräften, die Europa teilen und spalten wollen, um denen was entgegenzusetzen. Das hatte Joschka Fischer damals zu meiner Zeit, ich glaube im Jahr 2000, in seiner berühmten Humboldt-Rede gesagt und hat gesagt, Europa wird an Relevanz verlieren, wenn wir in der Integration nicht voranschreiten. Und wenn Sie seit dem Schumann-Plan Europa verfolgen, seit 1950, werden Sie sehen, dass es immer mehr Integrationsschritte gab. Und das hat Europa vorangetrieben. Letzter Punkt ist die Verteidigungsfähigkeit. Darüber haben wir auch schon gesprochen, dass Diplomatie nicht alleine stehen kann, dass sie ein militärisches Standbein braucht. Man darf sich auch nicht alleine auf das militärische Standbein verlassen. Beides ist gleich wichtig. Und die Stärkung der europäischen Verteidigungsfähigkeit, die Stärkung von europäischen Rüstungsprojekten, halte ich für eine richtige Sache.
Das ist Ihre Vision. Noch mehr davon gibt es in Ihrem Buch Weltenbeben zu lesen. Ist ein dickes Buch, kann man lange drin lesen. Und ich bedanke mich für Ihren Besuch, Martin Kubler, SWR1, Leute.
Ganz vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht mit Ihnen, Herr Tassi.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.